Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, den anderen 2 und dem dritten 1. Jeden nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging er hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere dazu. Ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere dazu. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, vergrab das Geld seines Herrn und floh. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Sieh, ich habe mit ihm 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich, ging hin und vergrab dein Talent in der Erde. Sieh, da hast du das eine zurück. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Und von dem aber, der nichts hat, wird auch das genommen, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein.
Ich glaube, euch beschäftigt noch das Bild, ist das richtig? Weil das sieht sehr vielversprechend aus heute. Und ihr werdet es nicht glauben. Es gibt in der EFG selbst heute Torte. Also es lohnt sich, dass ihr schon mal hergekommen seid, oder? Vielleicht, wenn ihr aus dem Gottesdienst da rauskommt, ist ja noch mehr da. Das habe ich ja noch nicht verraten. Aber was hat eigentlich diese Torte mit meiner Frage zu tun? Ein Gott, der uns sieht, die Jahreslosung, haben wir schon öfters gehört dieses Jahr, und der dir auch was zutraut. Was hat dieses Tortenstück damit zu tun? Das werde ich euch jetzt nicht verraten, damit ihr hier bleibt. Den Text, den Anne uns vorgelesen hat, der steht in einem Kontext, Matthäus 24, da berichtet Jesus vom Reich Gottes. Er berichtet darüber, dass es verantwortungsvolle Diener gibt und nicht so verantwortungsvolle Diener gibt. Dass es Jungfrauen gibt, die sich auf das Wiederkommen Jesu vorbereiten sollen, im Kapitel 25, und die das gut machen, und andere machen das nicht so gut. Und Matthäus 24 steht in diesem Kontext, wo Jesus viele Beispiele beschreibt. Wie funktioniert das eigentlich mit diesem Reich Gottes? Was ist das eigentlich? Was hat das mit mir zu tun? Was hat mir das zu sagen? Und darum soll es heute Morgen auch gehen. Und in diesem Bibeltext, den wir gehört haben, geht es um mehrere Punkte, wie ich mich damit beschäftigt habe. Dann habe ich mir als erstes gedacht, jemand geht. Diese ersten Verse, die Anne vorgelesen hat, da finden wir dieses eine Wort. Es ist wie ein Mann, der verreisen will, steht hier in meiner Übersetzung. Also da geht jemand. der ist nicht mehr da. Der kann auch keine Aufgaben mehr erledigen. Der ist nicht mehr zugänglich, wenn ihr irgendwelche Themen mit ihm besprechen wollt. Er ist nicht mehr da. Er verreist. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, er sieht jetzt jemanden. Nicht irgendjemanden, sondern er kennt die schon. Er hat irgendwie eine Beziehung zu denen. In meiner Bibelübersetzung steht drin, Diener. Also irgendwie haben die schon zusammengearbeitet. Die haben was zusammen gemacht. Und jetzt geht dieser Mann, und da finden wir halt dieses Wort, er traut ihnen etwas zu. Da steht, vertraut ihnen etwas an. Und das Dritte, und jetzt wird es immer konkreter, wenn ich die Punkte durchgehe, wenn wir uns diesen Bibeltext heute angucken. Das Dritte ist dann, er vertraut ihnen nicht nur irgendwas an. Das wäre ja blöd, ne? Wenn euch jemand sagt, pass auf, du bist jetzt für irgendwas verantwortlich. Das wäre echt blöd. Du willst ja schon wissen, wofür. Das ist alles sonst völlig sinnlos, wenn wir sowas machen. Und der dritte Punkt, der mir eingefallen ist, dass diese Diener, dass die eine konkrete Aufgabe kriegen. Und wenn wir das in diesem Text angucken, dann beschreibt Jesus das so, dass er sagt, ja, ich nehme mal dieses Beispiel von einem Vermögen. Ihr könnt jetzt auch andere Beispiele für euer Leben verwenden, wenn ihr der Predigt heute weiter folgt. Hier ist das Beispiel einfach mal Vermögen. Ich vertraue euch mein Vermögen an. Ich weiß nicht, wem du dein Vermögen anvertrauen würdest, aber jedenfalls hier ist die Rede davon, ein Mann wird nicht mehr da sein und er hat jetzt ein Vermögen und das muss verwaltet werden. Und da gibt es jetzt Diener, dem einen gibt er 2, dem einen gibt er 5 und dem anderen gibt er 1 Talent, heißt es jetzt hier. Das ist eine Menge von Geld. Und du kannst das jetzt auf dein Leben übertragen, wenn es bestimmte Dinge gibt, wem würdest du was geben? Jesus beschreibt hier ganz konkret, es geht um Geld und es geht auch darum, wie viel Geld er jedem Diener gibt. Das ist das Was. Das fand ich schon mal sehr spannend, dieses Thema konkret. Weil wenn du für etwas verantwortlich bist, wäre das ja wirklich blöd, wenn du nicht genau weißt, bis dahin und nicht weiter. Dafür bin ich verantwortlich, aber nicht mehr dafür. Das steckt auch in diesem Text drin. Und wisst ihr, es geht ja eigentlich nicht nur in der Bibel ums Geld. Es gibt viele Bibelstellen zum Thema Geld, haben wir ja auch schon angesprochen. Darum geht es heute Morgen nicht. Aber diese Botschaft, die Jesus uns anvertraut, das vergleicht Jesus jetzt hier mit Geld. Wie hört sich das halt an, wenn dir jemand Kinder anvertraut? Bei uns in der Kinderstunde? Wenn du Vater wirst? Kann sein, dass ich in diesen Minuten Opa werde, ich weiß es nicht. Meine Schwiegertochter ist hochschwanger. Aber den beiden wird etwas anvertraut. Oder wenn du auf Reisen gehst und deine Wohnung alleine lassen musst, wem vertraust du die an? Einfacheres Beispiel, wem vertraust du deine Blumen an? In der Hoffnung, du siehst sie auch wieder und sie sind gut gepflegt worden. Hat alles was mit Anvertrauen zu tun. Und wenn es da so Unklarheiten gibt, dann ist das ja irgendwie, das ist halt immer irgendwie blöd. Und so ist das auch im Christsein. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir wissen sollten, was ist unsere Verantwortung? Sind die Dinge klar? Was möchte Gott von mir? Was traut er mir konkret zu? Für was bin ich verantwortlich? Ich habe mir diese Frage mal vor über 30 Jahren gestellt, wo ich gesagt habe, Jesus, ich kriege das alles nicht gut hin, aber ich gebe mein Leben dir. Ich möchte, dass das klar ist. Und ich möchte so leben. Und das möchte ich dir sagen. Und ich habe mich am 01.01.1977 taufen lassen. Auf diesen Namen dieses Jesus Christus, der in diesem Buch vorkommt. Weil ich gesagt habe, ich habe das verstanden, ich kriege das nicht gut hin. Aber ich möchte mit dir leben. Und das Zeichen war die Taufe. Ihr, die ihr verheiratet seid, habt die Verantwortung genommen und tragt vielleicht einen Ring. Und dann habt ihr gesagt, für Sabine, die interessiert mich nicht mehr. Und irgendeine Mary auch nicht. Aber Birgit, die interessiert mich. Für ihr Leben möchte ich verantwortlich sein. Aber ich bin nicht für den Rest der Frauen auf der ganzen Welt verantwortlich. Bin ich nicht. Das sagt dieser Ring. Klare Verantwortung. Und dann ist es so, in den nächsten Versen, jetzt passiert etwas und es ist Zeit vergangen und dann kommt der Punkt, wo ihr vielleicht wiederkommt auch und guckt eure Wohnung an oder guckt, wie eure Blumen aussehen. Und in dem Fall war es so, der Mann kommt zurück und guckt, was ist eigentlich mit meinem Geld passiert? Was ist da passiert? Und ich habe diese Überschrift Rechenschaft genannt. Das ist der fünfte Punkt von diesem Text, Rechenschaft. Wir sind immer wieder aufgefordert, dass Rechenschaft ist übrigens was anderes wie Kontrolle. Kontrolle, da guckt immer einer nach. Aber gut ist, wenn du selber Rechenschaft ablegst, wenn du mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinem Arbeitgeber im Gespräch bleibst und Rechenschaft abgibst. Das ist was ganz anderes, als wenn man dich kontrolliert. Rechenschaft ist freiwillig. In dem Fall hier kommt der Mann zurück, nach einer gewissen Zeit. Und dann heißt es hier, nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Er guckt jetzt, was ist eigentlich daraus geworden? Und das hat etwas mit Rechenschaft zu tun. Was ist eigentlich daraus geworden? Und es geht jetzt hier in diesem Text gar nicht so sehr darum, der eine hat 5 gekriegt. Das ist echt viel, ne? Sieht erstmal toll aus, aber vielleicht ist er auch für viel verantwortlich. Der andere hat 2 gekriegt und der andere 1. Und Jesus geht es eigentlich gar nicht hier um die Masse. Jesus geht es nie darum, wer viel kann, ist auch viel wert. Das ist eine Irrlehre. Wenn du viel leistest, dann bist du viel wert. So ticken wir Christen auf gar keinen Fall. Du hast einen Wert, weil Jesus dich wertschätzt und für dich gestorben ist. Egal, was du kannst oder was du nicht kannst. Aber es ist auch nicht so, dass es um nichts geht. Dass es einfach egal ist. Mir doch egal. So auch nicht. Also es hat was mit deiner Überzeugung zu tun und wie wertvoll dir etwas ist. Und die Konsequenz, das ist der 6. Punkt, die Konsequenz, das wäre auch bei uns so, der Hans-Georg verwaltet die Finanzen. Wenn das nicht verantwortungsvoll verwaltet wird und wenn wir eine Jahresgemeindestunde haben und es kommt raus, wir haben jetzt 100.000 Euro Schulden, wie fändet ihr das? Das ist verantwortungslos. Ein kleines Beispiel, Thema Verantwortung, ganz konkret. Verantwortung übernehmen. Diese Konsequenzen, die daraus erwachsen, können sich vor Augen führen. Und ich glaube, Jesus will uns darauf aufmerksam machen. Es geht ihm nicht darum zu sagen, du kannst nichts und ich schmeiß dich raus. Da sage ich gleich noch was zu. Das, glaube ich, verstehen wir falsch. Sondern es geht darum, das, was dir anvertraut ist, Gott traut dir echt was zu. Hab mal den Mut, so einen Schritt zu machen. Und dann eben diese Konsequenz, wo er sagt, ja, der verantwortungsvoll damit umgegangen ist, aus 5 hat er 10 gemacht, aus 2 hat er 4 gemacht und der eine hat es verbuddelt. Was ist jetzt mit diesem einen, der es vergraben hat? Was ist mit dem? Wie verstehen wir das? Und mir ist es nicht leicht gefallen, wie ich den Text so angeguckt habe. Was steckt da eigentlich hinter? Will Jesus die Leute auch noch kaputt machen und denen das auch noch wegnehmen und dem zu geben, der sowieso schon begabt ist und viel gut kann? Glaube ich nicht. In der Bibel findet ihr viele Stellen, wo Menschen etwas anvertraut wurde oder wo sie Schritte gehen sollten und sie haben es nicht gemacht. Ich auch nicht an vielen Stellen in meinem Leben. Ich glaube, ich könnte heute mit Gott viel weiter unterwegs sein. Wir sind alle Lernende. Und wenn ihr mich fragen würdet, was würde ich anders machen, könnte ich euch bestimmt 2, 3 Dinge ad hoc sagen, wo ich sage, das würde ich so nie wieder machen, weil ich gelernt habe. Und Gott macht keine Menschen kaputt. Aber er zeigt uns auch auf, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Und als das Volk Israel diese Verheißung bekommen hat, ihr könnt ein neues Land einnehmen. Und sie gehen in die Wüste und sie sind an der ersten Stelle, wo sie die Chance hatten, dieses Land anzugucken, um zu entscheiden, gehen wir da jetzt rein mit Gottes Hilfe? Und da war Josua einer der wenigen, der gesagt hat, ich traue unserem Gott das zu. Ich sag's mal anders. Ich traue mich, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wenn Gott das will, dann gehe ich los. Und die anderen Kundschafter, im Mose ist diese Geschichte beschrieben, Die anderen Kundschafter haben gesagt, die sind viel zu groß, das schaffen wir nicht. Die sind viel stärker als wir, das klappt nicht. Die haben also Bedenken gehabt. Und diese Bedenken hatten eine Konsequenz. Das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Ich sage immer, die haben echt eine Ehrenrunde gedreht. Das hat richtig gedauert. Und wenn Gott sagt, bei mir sind 1000 Jahre wie ein Tag, dann kann es sein, wenn Gott mir etwas anvertraut und ich verweigere mich, dann sucht Gott sich andere Wege. Gott ist keiner, der aufgibt. Er ist schon tausende von Jahren unterwegs auf diesem Planeten und seit etwas mehr wie 2000 Jahren mit diesem auferstandenen Christus. Und wenn ich als Frank nicht bereit bin, das anzunehmen, was er mir anvertraut, dann wird Gott sich andere Menschen suchen. Und wenn wir als Kirche nicht bereit sind, das umzusetzen, was Gott uns anvertraut, dann wird Gott sich andere Kirchen berufen und suchen. Weil sein Ziel steht, er möchte Menschen erreichen auf diesem Planeten, die von dieser Liebe, von diesem gekreuzigten Jesus etwas erfahren und erleben. Und die Menschen sucht er, die da rein investieren. Und der siebte Punkt, der steht nicht explizit in dem Text, aber mir ist dieses eine Wort aufgefallen von dem letzten Knecht, der das alles vergraben hat und gesagt hat, ich weiß, dass du ein harter Herr bist und ich hatte Angst. Und das hat mich dann angesprochen, wo ich gesagt habe, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Was treibt mich an? Wir sagen immer so Motivation. Was treibt mich an? Was treibt mich an? Angst hilft manchmal. Wenn du richtig in der Klemme bist und du hast richtig Schiss und du sagst jetzt Adrenalin und go. Genau richtig. Da passt das hin. Aber wenn du in Situationen bist, weil du Dinge nicht tust, weil du Angst hast, ich könnte auch sagen, dann bist du demotiviert oder frustriert. Und dann lässt du die Dinge einfach laufen. Und du musst dich über Konsequenzen dann auch vielleicht nicht wundern. Ich weiß, schwieriger Gedanke. Den wollen wir immer nicht so hören. Aber viele wissen, ich bin Alkoholiker. Das habe ich lange nicht verstanden. Und es konnte keiner ändern, außer wenn ich die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, okay, ich habe keine Ahnung, wie das ab morgen gehen kann. Ich habe keine Ahnung, aber ich mache das jetzt. Sonst wäre Birgit wahrscheinlich gegangen. Und das war der Punkt, wo ich aufgewacht bin. Und manchmal brauchen wir solche Themen in unserem Leben, wo wir sagen, okay, was will ich? Leidenschaft, das ist etwas, was du unbedingt willst. Wenn du eine Sache hast, die du willst, dann brauche ich dir nichts erzählen, ob du irgendwie da was machst oder eine Aufgabe nimmst oder so. Weil du willst das sowieso. Du machst das sowieso. Das ist so dein Ding, das Thema Leidenschaft. Und wir haben vor einigen Wochen hier diesen Bibelvers gehabt, wo es auch ums Geld ging. Ich habe das mal umformuliert. Gott mag freiwillige, fröhliche Investoren. Reich Gottes sollte nie Zwang sein. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann solltest du immer überlegen, mache ich das jetzt aus irgendeiner Tradition, aus Zwang oder wie auch immer. Gott sucht freiwillige, fröhliche Investoren in sein Reich. Das ist das, wo er hin will mit uns. Und als ich über Leidenschaft nachgedacht habe, dann habe ich gedacht, wow, was hatten wir hier so für eine Leidenschaft vor 6 Monaten? Da hatten wir eine Leidenschaft in der Gemeinde, das habt ihr alle mitgekriegt. Es war kalt. Und ihr hattet die Leidenschaft, hoffentlich geht die Heizung. War das eine Leidenschaft? Da haben wir E-Mails gekriegt als Gemeindeleitung und warum geht die Heizung nicht und wann geht sie wieder und können wir die reparieren und jetzt kostet die so viel Geld, wir müssen eine extra Gemeindestunde machen. Das hat viel Aufwand gekostet. Wisst ihr warum? Weil ihr die Leidenschaft hattet, dass es hier warm ist. Und wisst ihr, was wir mehr brauchen? Weniger Heizung und mehr Jesus. Wenn wir so viele E-Mails schreiben würden, wenn es um Thema Wärme, Wohlfühlen und sowas, wenn wir das erleben würden, dann muss ich sagen, dann haben wir echt was verstanden. Das wäre mein Wunsch. Weiß ich nicht, wie es dir damit geht. Aber weniger Heizung, mehr Jesus, wie wäre das? Da waren wir richtig engagiert. Wir denken oft mit Leidenschaft an ein schönes Leben. Will ich auch haben. Und ich lebe auf einem Planeten hier in einem kleinen Land. Da habe ich es echt gut. Ich weiß nicht, wie viele sich mit euch mit dem Elend wirklich außerhalb beschäftigen. Ich habe mich in den letzten Monaten mit dem Thema Trinkwasser beschäftigt. In der Ukraine, wo die Kühe tot überschwemmt oder überschwemmt wurden, wo die Pestizide im Wasser sind. Und wir haben händeringend gesucht, wie können wir Trinkwasserfilter für dieses Land generieren. Alles ausverkauft, hat die ganze Bundesregierung aufgekauft. Für die Oase wollte ich Filter kaufen. Keine Chance, alles weg. Aber das ist ein Land, die erleben echt Leid. Und ich darf heute Morgen hier im Gottesdienst sein. Und da seid ihr einige, die da nichts dafür können, aber das ist ein Vorrecht. Das ist ein Vorrecht, dass ihr heute hier seid. Und diese Sehnsucht nach einem guten Leben, ich will euch das nicht kaputt machen. Aber wofür beten wir und wofür haben wir wirklich die Leidenschaft? Dass es mir nächste Woche noch gut geht? Birgit und ich, Birgit hat eine Fehlgeburt hinter sich, 2 Krebsoperationen, 2-mal Krebs. Ich bin Alkoholiker und wir haben einen schlimmen Motorradunfall unter uns. Und wisst ihr was? Ich würde mit gebrochenen Knochen im Himmel ankommen. Aber ich will da ankommen. Aber mein Gebet ist nicht, dass es mir nächste Woche gut geht. Auch. Aber es ist nicht die Priorität. Ist sie nicht. Als Christ verstehe ich meinen Auftrag anders. Den anderen sehen, für ihn ein Herz haben. Und wenn wir dieses Lied singen, Jesus, dir gehört mein Lob, und wenn es auch gerade nicht einfach ist, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Boah, mich trifft das jedes Mal, wenn ich das hier so dann mitsinge und denke, Jesus, was heißt das? Bin ich noch dabei, wenn du mir echt alles nimmst? Bin ich noch dabei? Ich war mal in der Jugendgruppe auch mit 70 jungen Leuten und wir hatten einen Evangelisten da, der hat gesagt, Frank, wärst du noch dabei, wenn du alleine da sitzen würdest, wärst du noch Christ? Oder gehst du dahin, weil da 70 Leute sitzen? Ganz spannende Fragen. Dieses Thema Sehnsucht. Und jetzt gibt es 4 Dinge, wie du mit Sehnsucht und Verantwortung umgehen kannst. Es kann sein, dass du keine Verantwortung hast, übernimmst und dass du auch keine Leidenschaft hast oder wofür dein Herz so schlägt. Das gibt es vielleicht nicht so oft, aber das gibt es. Keine Leidenschaften in deinem Leben, keine Verantwortung. Das sind für mich die Leute, wo ich sage, was ist das für ein Leben? Ich weiß nicht, wo will ich meine Zeit investieren, wofür will ich einstehen, wofür nicht, dann ist dir eigentlich alles egal. Ich glaube, es gibt nicht so viele, aber es gibt es. Und wenn ich solche Menschen treffe, dann denke ich immer, Mensch, wie traurig. Worin möchtest du dich investieren? Wo ist deine Leidenschaft? Und dann gibt es das Thema Sehnsucht. Ja, ich habe eine Leidenschaft. Ich bin von etwas begeistert. Können ja mal ganz andere Dinge sein. Muss ja nicht immer Christsein sein. Wir sind ja Menschen. Aber ohne Verantwortung. Wie geht das? Wie ist das? Das gibt es. Und dann habe ich für mich so aufgeschrieben, wenn ich so ticke, dass ich mir immer alles wünsche und die Leidenschaften haben, aber nicht für irgendwas so übernehme oder so, dann ist eigentlich für dich jeden Tag Weihnachten. Weil du schreibst jeden Tag eine neue Wunschliste. Aber du möchtest dich nicht da rein investieren, dass du sagst, okay, an dem Punkt, das ist mir so wichtig, vielleicht dem anderen nicht wichtig, aber mir wichtig, daran möchte ich mich investieren. Wenn du so tickst, dann sage ich, dann ist für dich jeden Tag Weihnachten. Und manchmal ist es auch so, du hast eine Leidenschaft, aber du hast einfach nicht die Macht und die Möglichkeit und die Chance, etwas zu ändern. Das geht uns an vielen Stellen so. Guckt euch nur mal Facebook, Politik, wie auch immer. Ich sage immer, ich kann nicht die ganze Welt retten, das kann ich nicht. Aber es gibt Leidenschaften, wo ich sage, das würde ich gerne machen. Und von Birgit weiß ich, Birgit hat eine Leidenschaft, im Krankenhaus zu arbeiten. Kranken Menschen zu helfen. Und wie sie die Ausbildung angefangen hat damals, als junges Mädchen, da hat sie das genossen, am Bett zu sitzen und einfach Zeit zu haben, mit den Menschen zu reden. Das war ihre Leidenschaft, als Krankenschwester. Und davon ist nur noch ganz wenig übrig geblieben, weil das so eingetaktet ist. Ihr, die ihr im Gesundheitswesen vielleicht arbeitet oder in anderen Bereichen, merkt das. Es geht gar nicht mehr so um den Menschen. Und Birgit hat zu mir gesagt, ich will das heute nicht mehr machen. Weil das ist eine ganz andere Welt. Aber sie hat trotzdem noch diese Leidenschaft, wo sie sagt, ich möchte für Menschen da sein, denen es nicht so gut geht, die Hilfe brauchen. Und deshalb habe ich das gemacht. Und dieses Thema Sehnsucht und Leidenschaft und etwas in die Hand nehmen, betrifft uns auch als Kirche hier, als EFG selbst. Weißt du, Jesus ist das eigentlich egal, in welcher Kirche du Mitglied bist. Also da steht nirgends drin, du musst hier im Christusforum sein oder in der EFG selbst oder irgendwie. Das steht da nicht drin, ehrlich. Also lies gerne die Bibel, aber das steht da nicht drin. Also Jesus ist das ziemlich egal, in welcher Kirche du Mitglied bist. Weil Jesus geht es nicht um Kirche, sondern es geht um Beziehung. Thema Gebet, ne? Beziehung. Das ist Jesus wichtig. Und in welcher Form das ausgestaltet ist, das kann sehr unterschiedlich sein. Und das ist auch gut, weil wir Christen oder weil wir Menschen sehr unterschiedlich sind. Also wenn ihr euch die christliche Landschaft anguckt, es gibt knapp 160.000 Denominationen weltweit. Also Gott liebt auch Vielfalt. Aber das Zentrum ist immer die Beziehung. Immer die Beziehung zu Jesus. Und wir hier in der EFG selbst, wir machen das so, wir teilen gerne Verantwortung. Deshalb haben wir das auch in einer Satzung festgeschrieben. Eine andere Kirche kann das anders machen. Aber wir als Gemeindeleitung, wir wollen gar nicht alles entscheiden. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen gerne uns da rein investieren, aber wir wollen euch mitnehmen. Und wenn ihr dann sagt, ja, mit dieser Kirche will ich das machen, dann darfst du Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich finde das gut, wie ihr das macht. Ich sehe das auch für meine Leidenschaft, so wie ihr das Thema Christsein lebt. Und da möchte ich mich rein investieren. Und dann wird man Mitglied. Wenn du in einer anderen Kirche Mitglied bist, ist das vollkommen okay. Aber dann sage ich dir, investier dich da rein. Mach 100%. Und das dritte, Verantwortung ohne Sehnsucht. Ohne Leidenschaft. Habt ihr schon mal so Leute erlebt? Vielleicht manchmal so auch Chefs. Verantwortung ohne Leidenschaft, wenn du nicht voll bei der Sache bist, wie kommt das rüber? Ich habe mir aufgeschrieben, das ist echt leidenschaftslos. Die bewegen in dir nichts. Die machen so Dienst nach Vorschrift. Okay, kannst du machen, ist manchmal viel auch richtig. Aber wenn du Dinge bewegen willst, wenn du Menschen erreichen willst, ohne Leidenschaft, wirst du nicht hinkriegen. Ich habe mich gefragt, wie ist das damals im Himmel gewesen, als vielleicht der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wie die überlegt haben, Mensch, mit den Menschen, das funktioniert so nicht. Das kriegen die alleine nicht hin. Und wenn die sich fragen, ja, wie machen wir das denn? Wer übernimmt denn jetzt die Verantwortung? Wer geht da hin oder so? Wenn der Heilige Geist, ja, boah, keine Ahnung, die sehen mich nicht. Wie soll das gehen? Gott sagt, ja, mein Ding ist das auch nicht so. Und Jesus sagt, ach, im Himmel ist eigentlich auch ganz nett. Warum soll ich da hingehen? Wisst ihr, und Jesus ist gegangen. Wisst ihr, warum? Weil er eine Leidenschaft für dich hat, für dein Leben, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Das ist der Grund. Wenn das ohne Leidenschaft gegangen wäre, ich glaube, der hätte sich nicht ans Kreuz nageln lassen. Das macht keiner als Dienst nach Vorschrift. Verantwortung mit Leidenschaft, das wär's. Da kannst du und darfst du Dinge bewegen, da motivierst du, weil die Leute merken, das ist so dein Ding. Wenn ich Timo heute sagen würde, in Kirchendamnitz ist heute Nachmittag Storm. Nils Rubitzki, der hat einen Platz frei zum Tanzen für Hip-Hop. Würdest du hingehen? Nils Rubitzki ist einer, der in München in den 80er Jahren, die standen da auf den Zügen und haben Hip-Hop getanzt. Der trainiert heute weltweit die Jugend. Und wenn du ein Herz für Hip-Hop hast und der bietet dir einen Workshop an, dann gehst du da in der Regel hin. Du vielleicht nicht, ich auch nicht. Aber jemand, der sagt, das ist meine Leidenschaft. Wenn ich zu Birgit sagen würde, du hast hier 200.000 Euro, damit kannst du auf Elafonissi ein Grundstück kaufen in Griechenland. Ich wäre meine Frau los. Weil Elafonissi, weiß ich, ist ihr Traum. Das ist ein Strand wie Karibik auf Kreta, ein Naturschutzgebiet. Das ist ihre Leidenschaft. Und wenn du Leidenschaft hast, dann legst du los. Dann ist dir das alles nicht egal. Und wisst ihr, manchmal ist das nicht so, dass du Verantwortung übernehmen musst für irgendwas, sondern es ist einfach so, dass Gott dir was schenkt. Das ist eine echte Torte. Und du musst einfach nichts machen. Wisst ihr, das gibt es auch. Gott beschenkt uns manchmal und wir sagen, wow, heute Nachmittag habe ich ein Stück Kuchen, bin in den Gottesdienst gegangen und alles ist gut. Das machen wir nicht jeden Sonntag. Aber so ist Gott manchmal. Er beschenkt dich mit Dingen und du denkst, wow, das hätte ich mir nie vorstellen können und das hätte ich alleine auch nie geschafft. So ist Gott, wenn du mit ihm unterwegs bist. Aber manchmal ist er auch so, dass er sagt, Frank, ich traue dir was zu. Willst du das? Vergrab's nicht. Sonst muss ich mir vielleicht jemanden anders suchen. Vergrab's nicht. Und wenn wir diesen Text angucken, dann sind mir diesmal eine ganze Menge Fragen eingefallen. Gott sieht mich und traut mir was zu. Braucht es nicht immer Menschen, um loszugehen? Was zu riskieren, konsequent zu sein? Braucht es die Menschen nicht immer? Auch in den kleinsten Bereichen. Und wenn es nur eine Sache ist, es geht nicht um fünf und zwei. Und wenn es nur die eine Sache ist, die Gott dir zutraut. Gott sieht mich und traut mir etwas zu. Was will Gott mir eigentlich anvertrauen? Was könnte das sein? Oft ist es so, du hast schon eine Idee. Wartest vielleicht auf eine Bestätigung. Manchmal musst du dich trauen, einen nächsten Schritt zu gehen und zu gucken, tut sich eine Tür auf. Wenn sie sich nicht auftut und Gott das sagt, da was gegen hat, der wird dich daran erinnern. Ich wünsche mir manchmal auch so diese Stimme aus dem Himmel, so dieser Brief, der kommt jetzt. Ne? So Birgit und ich, so wie machen wir das jetzt in der Rente? Was ist so unser Fokus? So, ne? Ganz neuer Lebensabschnitt. Gott, sag uns das. Das ist eine Frage, die wir im Moment haben. Kannst du uns nicht einen Brief schicken, dann wäre das geklärt. Macht er manchmal nicht. Aber den Mut haben, den nächsten Schritt zu gehen. Gott sieht mich und traut mir etwas zu. Kann ich mich auf dich verlassen, Frank? Bist du verlässlich? Oder vergräbst du das einfach egal und ich mache so mein Ding weiter? Gott sieht mich und traut mir etwas zu. Und mit welchen Einstellungen bin ich eigentlich unterwegs? Mit welchen Leidenschaften bin ich unterwegs? Gott sieht mich und traut mir etwas zu. Will ich für Gott unterwegs sein? Will ich das wirklich? Ist das wirklich in meinem Herzen verankert? Will ich das und will ihm das zeigen, dass ich sage, Jesus, ab morgen sollen das auch alle sehen. Und ich lasse mich hier mal taufen. Und ich sage, Jesus, du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Und das kann jeder sehen. So wie ein Ring oder manche anderen Symbole. Die Bibel kennt das Symbol der Taufe, wo jemand sagt, ich mache jetzt ernst. Du sollst mein König sein. Und die Fragen, die mich persönlich betreffen, was tue ich eigentlich und was stillt wirklich meine Sehnsucht? Guckt mal euren Tagesablauf oder euer Leben an, so wie wir unterwegs sind, wo wir Zeit investieren. Was stillt wirklich davon meine Sehnsucht? Wo investiere ich meine Zeit und wo habe ich vielleicht den Fokus verloren? Und führt das in die richtige Richtung, die ich eigentlich will? Vielleicht manchmal unbewusst. Mir auch schon passiert, unbewusst sich mit Dingen beschäftigt, wo mich dann jemand auch durch eine Frage eingefangen hat und gesagt hat, Frank, überleg doch mal, eigentlich willst du doch was ganz anderes. Wo führt das hin? Du kannst noch so sehr angestrengt den Berg rauflaufen, hat mir mal jemand gesagt, wenn es der falsche ist. Ziel verfehlt, blöd gelaufen. Hast dich echt angestrengt, oben angekommen, aber eigentlich wolltest du da hinten hin. Welchen Berg musst du dir überlegen, den du hoch willst? Ich habe mir ein Forschungsergebnis angeguckt, wo sich eine Forschungsgruppe in Europa damit beschäftigt hat, Handykonsum. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Meter im Durchschnitt der Europäer jeden Tag zurücklegt, wenn er aufs Handy drückt? Hat man Untersuchungen gemacht. Man untersucht ja echt Dinge, da denkst du, das gibt's gar nicht. 100 173 Meter im Durchschnitt, jeder Europäer bewegt sich jeden Tag mit dem Daumen übers Handy. Also die Keramtech in Marktredwitz kann sich schon mal überlegen, neues Daumengelenk wäre irgendwann angesagt, so keramisch oder so. Aber von der Zeit her circa 60 Minuten. Und die Frage zu unserer Beziehung, folge ich Jesus nach? Ist das derjenige, von dem ich diesen Auftrag bekomme und annehme? Was ist in meinem Leben wichtig? Folge ich einer Kirche nach oder folge ich Jesus nach? Glaub mir, Kirchen sind nicht so wichtig. Wir müssen aufrichtig und ehrlich leben. Wir müssen aufhören, Fehler nicht zuzugeben, die ganzen Dinge. Aber das Wichtigste, das ist Jesus. Und das ist die Beziehung zu ihm. Wilhelm Busch hat mal gesagt, du wirst nicht zum Auto, wenn du dich in die Garage stellst. Also du wirst nicht zum Christen, wenn du jetzt hier einfach nur Mitglied wirst. Das ist es nicht. Das Thema ist, was ist mit dir und mit Jesus? Und dann kannst du gucken, wo ist mein Platz? Wo ist meine Leidenschaft? Mit wem möchte ich losgehen? Was möchte ich unterstützen? Wo will ich weitergehen? Und dann kommen noch drei Fragen, die liebe ich. Kopfstandsfragen. Kennt ihr Kopfstandsfragen? Da denkt man mal umgekehrt das Schlimmste und kommt dann auf Dinge, wo man sagt, okay, das sollten wir lieber dann wirklich nicht machen. Eine geht so, was müssen wir eigentlich tun, damit unsere Gemeinde überhaupt nicht mehr funktioniert? Was müssen wir dafür tun? Und wenn du dich damit beschäftigst, kommst du vielleicht auf ein paar Dinge, lohnt sich mal genauer hinzugucken. Oder was müssen wir tun oder was muss ich tun, damit Jesus den Kopf schüttelt und sagt, Frank, ich verstehe das nicht. Was muss ich tun? Und wenn Matthäus 28 unser Auftrag ist, was müssen wir tun, damit das, was da drin steht, auf gar keinen Fall passiert? Hingehen zu den Menschen, zu Jüngern machen, taufen, lehren, alles, was Jesus uns befohlen hat. Was müssen wir machen, damit das auf gar keinen Fall funktioniert? Da kommen wir auf spannende Gedanken. Und jetzt brauche ich die nächste Folie. Das gehört zum Kuchenbacken. Ihr habt das Ergebnis gesehen und könnt es heute genießen. Aber das gehört zum Kuchenbacken. Wer, wenn es kein Geschenk ist, wer guckt sich Rezepte an? Wer kauft die Zutaten ein? Wer macht sich die Mühe? Wer kümmert sich darum, dass die Temperatur in dem Backofen die richtige ist? Sonst wird das nichts Richtiges mit dem Kuchen. Und wer kümmert sich darum, dass der Kuchen auch in der richtigen Zeit wieder aus dem Kuchen rauskommt? Also da gehört eine ganze Menge dazu. Und da muss es Menschen geben, die sich damit beschäftigen, weil wir kriegen nicht immer einfach alles geschenkt. Gott hat uns, traut uns etwas zu. Und es geht hier nicht um Torten heute Morgen. Das war nur ein nettes Bild. Das hat euch gefallen, habe ich gemerkt, wie die Caro beim letzten Mal gesagt hat, das gefällt dir. Bist gespannt, was bei der Predigt rauskommt. Das ist nur ein Bild, ein Beispiel. Es geht nicht um Torten. Es geht auch nicht nur um dieses Geld, was wir heute als Beispiel Matthäus 25 gelesen haben. Sondern es geht darum, wie ist das mit dem Reich Gottes und mit mir, mit dieser Beziehung? Wo ist mein Platz? Was traut Gott mir zu? Was ist mein Traum? Mein Traum ist eine Gemeinde, die konsequent immer wieder den gekreuzigten Jesus in den Mittelpunkt stellt und dieses Kreuz in den Mittelpunkt rammt, die diesen Jesus kennt und der mich liebt und für mich gestorben ist. Und mein Traum ist eine Gemeinde, wo du jemanden kennst, wo du weißt, den kann ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche anrufen, wenn es mir mal schlecht geht, wenn ich eine Frage habe. Dass du so jemanden kennst in der Gemeinde. Mein Traum ist eine Gemeinde, wo du jede Frage stellen kannst. Kann sein, dass sie schwierig ist. Aber wo wir Offenheit haben und wo wir Fragen stellen können, die uns einfach beschäftigen. Und wo wir gemeinsam nach Antworten und Fragen suchen dürfen. Mein Traum ist auch eine Gemeinde, wo du feiern kannst, weil du ein Königssohn und eine Königstochter bist und weil das manchmal das Leben einfach toll ist. Ist es das nicht? Feiert ihr keine Geburtstage? Also warum sollten wir als Gemeinde nicht feiern? Mein Traum, eine Gemeinde, die nicht nur auf ihre Bedürfnisse guckt und achtet, sondern die Menschen sieht, die Gott auch noch nicht kennen, die vielleicht übersehen werden und die so eine Sehnsucht nach Leben haben, wo sie nicht genau wissen, wie kriege ich das jetzt hin? Eine Gemeinde, die solche Menschen sieht. Und eine Gemeinde, wo auch mal gelacht wird. Eine Gemeinde, wo klar und gut mit Fehlern umgegangen wird. Wo wir die Dinge nicht verschweigen müssen, nicht in jedem Rahmen, aber wo wir gut und klar mit Fehlern umgehen können und Fehler bekennen können. Wir sind doch alle Menschen. Und was wäre das Kreuz sonst wert, wenn Jesus da nicht für meine Fehler gestorben wäre? Dann würde ich ihn ja jedes Mal wieder leugnen. Und ich träume von einer Gemeinde, die vor Ort zur Hoffnung wird für die Menschen in diesem Landkreis, in dieser Stadt. Dass wir Hoffnung verbreiten, da wo Hoffnungslosigkeit da ist. Weil wir mit der Kraft dieses Königs leben dürfen. Und glaub mir, das ist eine Kraft, das werden wir nie erfassen können, wie gigantisch die ist. Und dass es nicht um Status, um Geld, um Haus geht. In den ersten Kirchen im ersten Jahrhundert sind Sklaven zu Gemeindeleitern geworden. Es geht nicht um sowas, dass du einen bestimmten Status hast. Es geht immer um die Beziehung zu diesem Christus. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier diesen Bibeltext betrachten dürfen, dass wir uns Fragen stellen dürfen. Und das war jetzt eine Menge Fragen, eine Menge Gedanken. Aber ich glaube, dass du jetzt hier bist und dass du jeden siehst und dass du in jeden Kopf reingucken kannst und dass du Menschen siehst, wo du neue Leidenschaft empfachen willst oder wo du neu sagen willst, Mensch, du bist meine Königstochter, du bist mein Königssohn, du bist wertvoll. Auch wenn wir viele immer einreden wollen, du kannst nichts, du bist nichts. Du bist ein Königssohn und eine Königstochter, weil ich für dich am Kreuz gestorben bin, weil du Ja zu mir gesagt hast. Und Jesus, mein Gebet ist, dass du Impulse setzt heute Morgen, dass dein Wort in die Herzen fällt, dass wir das nicht mit dem Kopf nur verstehen, sondern dass wir mit unserer Leidenschaft dabei sind und dass wir gerne für dich unterwegs sind und leidenschaftliche Diener in deinem Reich sind. Ob das in dieser Kirche ist oder einer anderen, völlig egal. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Amen. Von was träumt ihr? Was willst du? Welche Leidenschaft ist das bei dir? Wir haben heute Morgen so 7 Punkte besprochen. Da geht jemand, der hat was zu vergeben an Aufgaben. Er sieht jemanden, dem er das zutraut. Er hat es konkret formuliert. Was sollst du denn machen? Es ging um das Thema Rechenschaft. Ist das jetzt gut gelaufen? Hat jemand diese Aufgabe angenommen oder nicht? Und wir haben über die Konsequenzen nachgedacht, die unser Handeln auch oft hat. Und wir haben über das Thema Leidenschaft gesprochen. Und ich habe heute Morgen bewusst nur 2 Folien genommen, weil das dritte Thema habe ich heute nicht angesprochen. Das ist nämlich das Thema Fokus. Und deshalb habe ich euch nur die 2 Folien gezeigt, dass ihr euch nicht verzettelt. Auch so ein Thema. Wir können uns schnell verzetteln. Und wenn ihr Gedanken mitnehmen wollt von heute Morgen, ich habe das hier vorne mal so fotokopiert, da sind die Fragen drauf, die ich gestellt habe und diese 7 Punkte, die wir heute besprochen haben. Das hilft manchmal, so ein Gottesdienst rauscht schnell an einem vorbei. Wer mag, nehmt es gerne mit. Lest es zu Hause nochmal durch. Vielleicht ist ein Punkt dabei, wo Gott so sagt, Mensch, Frank, das wär's für die nächsten 4 Wochen, guck dir das mal an. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Kaffee trinken heute Nachmittag und denkt an die Predigt, wenn ihr den Kuchen esst. Amen.